was machen die denn alle? Was ist die Secret Sauce, um Selfie-Milliardär zu werden? Und das Einzige, was sie gefunden haben, ist, dass sie alle eine kaputte Beziehung zu ihrem Vater hatten.
Wenn deine Klienten wachsen wollen von 0 auf 100, da ist ja Reibung, ist ja inhärent. Beide konnten keine Kommunikation, beide konnten keine Führung, beide hatten null Lust auf das Thema Mitarbeiter.
Kurz, wo ist der Unterschied zwischen Führung und Manipulation? Weil laut Definition ist ja beides, ich bekomme eine Person oder eine bestimmte Gruppe zu einer bestimmten Handlung, die mir im besten Falle nützt.
Hire or Fire, der Startup Talk mit Jan Lüthje-Toden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hire or Fire mit mir, Jan Lüthje-Toden. Ich bin Headhunter für Startups wie zum Beispiel Snox, Melanoir und Upway. Heute haben wir einen ganz tollen Gast, ja? Und zwar Eva Kaul. Eva ist Wirtschaftspsychologin und hat mir schon in meiner Laufbahn als Gründer schon häufig sehr geholfen. Eva, schön, dass du da bist.
Hey, danke, lieber Jan Lüthje, dass ich da sein darf. Ja, ist mir eine Ehre, in deinem Podcast zu Gast zu sein.
Wie lange kennen wir uns eigentlich? Das sind doch 5, 6 Jahre, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du drüber nachdenkst, wann du dich angefangen hast, selbstständig zu machen, würde ich behaupten, oder? Dann könnte man sagen, ich meine, in den Anfängen war das. Da warst du auf jeden Fall noch ohne Firma.
Ja, es ist 6, 7 Jahre her. Weißt du noch, woher kam der Connect? Kam es über LinkedIn? Hat uns damals jemand connected?
Boah, das ist so eine gute Frage. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ich krieg's nicht mehr zusammen, ehrlicherweise. Möglicherweise aber schon LinkedIn. Das kann sein, dass wir übereinander gestolpert sind, irgendwie durch einen Post oder sowas vielleicht, ja.
Ja, und du bist eine der Personen, von der ich am meisten halte in deinem Fach. Und ich kann auch bei mir zurückblicken und sagen wirklich so, guck mal, wir kennen das seit 6, 7 Jahren. Alle paar Jahre hast du mir wirklich den Arsch gerettet.
Oh.
mit bestimmten Sachen. Und das sind teilweise Tipps, weil ich meine, ich habe dir auch schon mal bei ein, zwei Sachen Tipps gegeben, du gibst mir bei ein, zwei Sachen Tipps, aber ich habe auch, glaube ich, schon, ich glaube, zweimal so deine Dienste in Anspruch genommen. Und das waren immer voll die Gamechanger. Ich weiß noch, vor einigen Jahren, wir hatten Probleme im Team, ich glaube, 4, 5 Jahre her. Und du meinst dann, mach das einfach so und so und so und so und so. Das ist deine Firma. Mach das so und so und so, wie du willst. Und es hat ein riesiges Problem gelöst, das wir seit 8 Wochen hatten. Das war dann in 2 bis 3 Tagen zu 80% gelöst. Und dann, glaube ich, nochmal eine Woche oder was ganz gelöst. Und wie gesagt, wir hatten das vorher so 8 Wochen mit uns rumgetragen. Weil häufig geht es mir so bei Leuten, auch so Wirtschaftspsychologen, du weißt nicht so, manchmal nicht so ganz genau, was sie machen. Und du weißt nicht, wie nah sind die am Business dran? Verstehen die wirklich, wie dieser Alltag in der Firma ist? Oder haben die einfach studiert und geben es ihr Uniwissen weiter? Und ich fand es bei dir immer cool, du hast das Ganze studiert, du hast voll was auf dem Kasten, gleichzeitig kommst du voll aus der Praxis. Du hast im Firmen gearbeitet, kennst die HRler, die Gründer und auch die absolut bekloppten Vögel, die ich auch teilweise kenne, die kennst du halt alle. Und daher mag ich sehr, mit dir zusammenzuarbeiten. Daher freue ich mich heute, dass du dabei bist.
Oh, das sind so warme Worte. Ich danke dir sehr, wirklich. Und da hast du 2 Sachen angesprochen, die sofort mit mir in Resonanz gehen. Also eins meiner wirklich ganz persönlichen Visionen war immer, Theorie und Praxis zusammenzubringen und eben nicht in so einem verklausulierten Elfenbeinzimmer zu verweilen und irgendwie tolles Wissen anzusammeln, aber nicht wirklich auch zu wissen, wenn im Alltag die Reibung entsteht, was funktioniert denn eigentlich wirklich und was nicht. Ja. Und das andere auch, einfach zu geben, wenn es dran ist. Weißt du, es ist manchmal ja so, ich bin jetzt 10 Jahre selbstständig insgesamt, immer wieder auch und zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben auch, ne, so diese Frage, okay, wie viel kostenlose Beratung oder sowas gibt man, ne, das waren immer wieder Fragen, die mich begleitet haben, entweder aus dem Netzwerk oder selber, aber manchmal habe ich einfach das Gefühl, hey, das ist der richtige Zeitpunkt, der richtige Ort, da stellt mir jemand eine Frage, wieso soll ich jetzt was zurückhalten oder was komplizierter machen, als es ist, ja, und einfach reingehen mit meinem Erfahrungswissen und dem, was ich mir vorstellen kann, eine Mischung eben auch aus wirklich Erfahrung, aber auch Intuition und gebe ich das? Das kommt zurück. So, ist doch wunderbar, ist doch toll. Und wenn man solche Begegnungen hat, ist doch wirklich wertvoll. Und dann begleitet man sich, also wie wir beide, fast schon aus Versehen, ja, über Jahre, obwohl man sich überhaupt nicht dauernd sieht oder spricht oder so. Aber man hat ein Gefühl zu der anderen Person, das irgendwie stimmig ist, oder? Also so geht es mir da.
Ja, voll. Ich glaube, man sieht sich und erkennt so, ey, die Person ist auf meiner Wellenlänge. Ne, die hat einen ähnlichen Wertekompass, einen ähnlichen Drive und ich glaube, es hilft auch, wir sind beide, als so eine Art Unikat in einer anderen Branche unterwegs. Wir arbeiten ganz viel so mit Tech-Gründern, Startup-Gründern, E-Commerce-Leuten, die was hochziehen. Gleichzeitig, guck mal, du bist Wirtschafts-, du bist Psychologin. Ich bin Headhunter und damit sind wir meistens relativ alleine in der Bubble. Mit was für Firmen hast du eigentlich schon so gearbeitet und arbeitest du und was machst du praktisch für die?
Ja, du, also was mir immer wichtig war, ist so dieses Sprichwort vom bunten Blumenstrauß, weil ich weiterhin der Hypothese nachgehe, dass besonders die Begleitung aus meiner Profession heraus wirksam ist, wenn Unterschiede sichtbar werden. Was heißt es konkret? Also ich begleite vom Einzelgründer bis hin zum Corporate. Ja, also da ist der gemeinnützige Verein dabei, da ist eine politische Partei dabei, da ist ein ganz klassisches Startup dabei, das gerade bei Höhle der Löwen war, da ist eine Einzelperson, die sich selbstständig machen will, da ist ein Konzern, der in der Transformation sich befindet. Da ist ein Familienunternehmen, ja, wo die Nachfolgeregelung eine Frage aufwirft oder wo einfach eine Veränderung qua Marktveränderung oder ein Generationenwechsel eine Rolle spielt. Also alle Fragen, eigentlich, jetzt könnte man sagen, ja, ist ja irre, das ist ja viel zu viel, da kann man ja gar nicht Experte werden oder so, gell? Ja. Aber mir geht es gar nicht so um das Expertentum in der Sache der Branche, sondern mehr in dem, was ich anbiete, weil ich sehe eben auch, dass die Herausforderungen doch sehr ähnlich gelagert sind bei bestimmten Fragestellungen. Und dann können die voneinander auch profitieren. Und da bin ich praktisch wie so eine Brückenbauerin, die dieses auch transferiert, was an Erfahrungen entsteht und auch an Erfolgen oder auch an Herausforderungen, wie man damit gut umgehen kann und so. Mhm. Und ja, also da ist, wie gesagt, alles dabei, von Einzelunternehmer bis Konzern.
Und wie ist es ganz praktisch? Weil ich glaube, wir kennen alle Psychologen aus zwei Gesichtspunkten. Zum einen Psychologen, die in einem Text, in einem Video auf der Bühne zu einem bestimmten Thema was hoffentlich Schlaues erzählen. Und aus der One-on-One-Beratung. Ne? Also wenn man einen Psychologen in Anspruch nimmt, einen Therapeuten, Coach, man sitzt ihm gegenüber, live oder in Zoom, man erzählt, was man auf dem Herzen hat, bekommt Feedback, die Personen stellen noch Fragen, das wissen wir alle. Aber wie ist das in der Firma? Weil nehmen wir nicht, ich rufe jetzt an und sage, boah Eva, Nachfolgeregelung, unsere Firma, so und so viele 100 Mitarbeiter, ich weiß auch nicht, wer das von meinen Kindern übernehmen soll. Oder der Tech-Gründer ruft an und sagt, ja Eva, 200 Leute. Aber ganz ehrlich, ich bin durch, ich kann nicht mehr, ich will eigentlich nur raus. Und meine Mitgründer wissen das nicht. Wie arbeitet man da konkret mit den Leuten zusammen? Weil du kannst dich mal hinsetzen, ja, ich komme mal vorbei, setz uns ins Büro und dann klären wir das mal in 60 Minuten. So ist es ja nicht. Wie sieht das da praktisch aus? Wie arbeitet eine Psychologin mit Unternehmern und Unternehmerinnen praktisch zusammen?
Ja, das ist eine schöne Frage, danke dir. Das passt auch schon ein bisschen zu meinem ersten Schritt, den ich so mitgebracht habe. Das ist wirklich die exzellente Evaluation. Also,
wir können das ja schon mal vorwegnehmen, weil wir sprechen, Eva hat heute fünf Stacks. Wie nennst du es? Fünf Steps?
Oh, ich habe gar keinen Titel dafür gefunden, aber die fünf Steps mit Blick auf die Führung, also Entwicklungsprozess von Führung, ja, im Fortlauf des Unternehmens. Und das ist jetzt mal unabhängig davon, ob ich jetzt gerade bei null Mitarbeitenden bin und habe gerade ein Funding bekommen oder ein Investment, möchte jetzt wachsen auf 100 Mitarbeitende oder ob ich schon eine laufende Firma habe, einen Mittelstand oder so. Also es ist ein Approach, der eigentlich ziemlich gut passt für alle. Ja?
Cool. Cool, genau, das besprechen wir heute. Aber du warst eben auch bei dem Beispiel, wie du da konkret rangehst und meinst du gleich Step 1.
Ja, also es passt dazu. Es ist die exzellente Evaluation. Ne? Also für mich ganz wichtig, ich bin ja als Führungspsychologin gestartet und als Organisationsentwicklerin, also in der Wirtschaftspsychologie, das wissen manche wissen es nicht, gibt es natürlich auch unterschiedliche Dinge. Ja? Also du kannst dich spezialisieren, zum Beispiel, das passt jetzt gut zu dir, Personaldiagnostik. Ne? Das sind Menschen, die sich wirklich hauptsächlich mit Personaldiagnostik auseinandersetzen. Es gibt welche, die machen Werbepsychologie, Konsumentenpsychologie, die setzen sich sehr viel mit dem Thema Marketing auseinander. Ich für mich bin den Pfad gegangen für die Organisationsentwicklung, also das Holistische und die Organisation, das ist ja super spannend, ist ja immer die neutrale Dritte, die sitzt ja nicht am Tisch, aber die ist ja da, ne? Die ist unsichtbar, also der eine Stimme zu geben, was braucht die Organisation? Und aber auch führungspsychologisch drauf zu gucken, was ist denn Führung überhaupt und was für Führung brauchen wir und was macht gute Führung aus heute, ja, und wie bringt man das zusammen? Und das ist ja praktisch der eine Teil meiner professionellen Ausrichtung und der andere ist die Mediation. Und die Mediation beschäftigt sich mit Konflikt, ja. Also man könnte jetzt, wenn man, wenn es ein bisschen schräg wäre, könnte man sagen, steht auf Streit oder so.
Ja.
Aber ich stehe eigentlich eher auch auf die Gelassenheit, Souveränität, auf die Entspannung, die drin steckt, wenn man sich die Konflikte anschaut.
Und ich stehe auch ein bisschen auf Streit. Ich finde es immer super, wenn es knallt. Also wenn es knallt und ich bin außerhalb dessen. Ja. Ich finde das immer, also ich finde das faszinierend, wenn Leute sich streiten. Ja. Ich bin der Dritte dabei. Ich finde das faszinierend, weil dann mal richtig ehrlich, es kommt alles auf den Tisch. Ich finde das faszinierend.
Ja, das ist natürlich, die Ehrlichkeit setzt voraus, da gebe ich dir recht. Aber es ist eben auch mehr, weil es ist natürlich durch die Reibung auch wieder das Potenzial für Wachstum da, ne? Und du hast vorhin ja richtig gesagt, ja, von 0 auf 100 zum Beispiel, also wenn deine Klienten wachsen wollen von 0 auf 100, da ist ja Reibung, ist ja inhärent, das ist, kannst ja gar nicht ausschließen, ja? Und da, wo diese Schnittstellen zusammenkommen, bin ich unterwegs. Jetzt hast du aber konkret gefragt, wie geht denn das dann überhaupt in so einer Zusammenarbeit? Tatsächlich, ja klar, das ist schon so, dass in meinem Bereich, der ein sehr sensibler ist, so ein Anruf stattfindet. Und das heißt, hey, ich weiß nicht, wie soll ich das machen? Ich habe den Tipp bekommen. Also es ist ganz oft einfach eine Empfehlung, ja, mal mit Ihnen ins Gespräch zu gehen. Was können wir machen? Und dann komme ich zu Schritt 1, exzellente Evaluation. Also um was geht es denn eigentlich wirklich? Welche Punkte sind schon geklärt? Also wenn wir bei dem Unternehmerbeispiel der Nachfolgeregelung bleiben, war schon alles dabei. Ich habe einen Familienvater gehabt, der hat 35 Jahre die Firma aufgebaut mit 3 Kindern, 2 Töchter, ein Sohn. Der Sohn hat wie er auch Ingenieurswesen studiert. Es war in der Familie alles geregelt. Die waren schon beim Notar, hatten schon über 60% der Firma überschrieben an den Sohn. Auch mit, also es war wirklich bilderbuchartig.
Ja,
aber,
und dann?
Jetzt kommt es aber. Die hatten beide null Bock auf Führung. Der junge Nachfolger hatte wahnsinnig gute Ideen, wie man innovativ das Unternehmen voranbringt. Beide konnten keine Kommunikation, beide konnten keine Führung. Beide hatten null Lust auf das Thema Mitarbeiter. So, das heißt, wir mussten uns dem zuwenden, weil sie das ohne Begleitung nicht konnten, weil sie dann entweder miteinander in ihr altes Fahrwasser gekommen sind und gesagt haben, naja, ist ja wurscht, das regelt sich dann schon. Oder einfach auch nicht die richtigen Punkte und Fragen sich gegenseitig gestellt haben, um einen Weg, einen Umgang zu finden, wie sie die Firma so aufstellen können, dass der junge Nachfolger der Geschäftsführer ist. Aber, das ist schon das Wort wieder drin, ne? Geschäftsführung, Führung. Wer übernimmt die Führung, wenn beide nicht führen wollen?
Ja.
Okay?
Boah.
Und es kann natürlich, das ist natürlich eine Fragestellung, es kann aber auch ganz anders sein.
Ja.
Einer will die Nachfolge gar nicht oder es gibt 1000 Fälle, Jan Lüthi, also da kannst du dir alles aussuchen, aber der erste Schritt, mein Schritt ist die exzellente Evaluation. Und da meine ich jetzt nicht verklausuliert psychologenmäßig ein halbes Jahr alle Papiere forsten, bis ich rausfinde, aber schon einen Querschnitt zu machen. Durch Gespräche mit den Geschäftsführenden, Gespräche mit Führungspersönlichkeiten, Gespräche mit Mitarbeitenden, wirklich von bis zur Basis, um wirklich qualitativ und dann auch quantitativ mit Befragung rauszusehen, auch was ist das, was hier wirklich gebraucht wird, was ist die konkrete Herausforderung, welches Ziel können wir uns setzen, was ist da realistisch, welche Aufgaben müssen wir dafür erledigen, so. Und dann auch ein bisschen biografisch mit denen zu arbeiten, um zu gucken, okay, wo kommen die denn eigentlich her, ja?
Wenn ich jetzt da sitze und ich merke als Gründer oder auch als Führungskraft, Gründerin, ich habe ein Problem innerhalb der Führung, sei es jetzt mit Leuten auf meinem Level, mit Leuten in meinem Team, vielleicht mit Leuten über mir, so Investorendruck, und ich merke, boah, irgendwas ist da am Argen. Muss ich dann das Ganze immer in einem Gespräch klären mit zum Beispiel jemandem wie dir oder kann ich mich auch alleine hinsetzen mit meinem Zettel und Stift und das irgendwie alleine evaluieren?
Das findest du raus, ja, ob du weit genug kommst, ob du in die Lösung kommst. Weil die Frage ist ja immer, ich habe ein Problem, wie komme ich zu meiner Lösung? Natürlich gibt es Menschen, die durch sehr gut strukturiertes Denken und sich da selber gut durchführen können. Das ist dann die Selbstführung und auf eine Lösung kommen. Und manchmal ist es aber gerade gut eben durch den anderen, weil ich werde ja durch den anderen auch ein Stück weit mehr zu dem, wer ich bin.
Ja.
Ja? Kann ich andere Fragen kriegen, andere Perspektiven, andere Anregungen. Und es kann sehr schnell passieren. Da reden wir nicht von 10 Sitzungen oder sowas. sondern da ist manchmal wirklich, da sind simple Dinge der Schlüssel für den Moment. Oh, auf die Frage bin ich gar nicht gekommen. Ah, jetzt, wo ich mir die Frage gestellt habe, ah, jetzt komme ich drauf, das kann ich machen, so wie du vorhin beschrieben hast. Ne? Wir hatten ein Telefonat, ich habe zu dir gesagt, hey, was hältst du davon, davon, davon? Hast dich das gefragt? Mhm. Ah ja, stimmt. Und dann kommst du weiter, ne?
Und häufig finde ich, also es geht ja vor allem darum, um die eigenen Blindspots zu erkennen.
So ist es.
Ne? Und ich finde es immer witzig, wenn andere Leute so ein Wort fassen können. Zum Beispiel unsere CEO meinte vor ein paar Monaten zu mir, Jan, du als Führungskraft, du gehst hin und her zwischen Perfektionismus und Laissez-faire. Ne? Entweder bist du, das muss genau da so und so und so, oder du sagst, ist egal, stell online. Und du schwankst halt zwischen den beiden Sachen hin und her.
Ja, ja.
Und da habe ich mich so entdeckt, so ich sage, ja, das stimmt. Stimmt, ich bin da nicht so balanciert. Entweder Sachen sind mir total wichtig oder es passt schon.
Ja.
Ne? Und dann brauchst du jemanden, der dir dann Spiegel vorhält.
Und das ist wunderbar, weil da sind wir bei meinem zweiten Schritt schon. Ja, wäre Bewusstsein schärfen. Ah. Also das heißt, ich evaluiere im ersten Schritt. Wirklich exzellente Evolution. Im zweiten Schritt schärfe ich mein Bewusstsein. Du warst ja offen für das. Die hat es zu dir gesagt und du warst offen und hast, oh, stimmt, und dir ist was bewusst geworden in dem Moment, okay?
Genau.
Das heißt, die Pain Points, die Lösungen, die Entwicklung, neue Struktur, irgendeine Form der Klarheit, die dann kommen mag, geht dadurch, dass du dein Bewusstsein dafür schärfst, weil du eben auch drauf schaust. Das ist ja nicht nur Evaluation, Ergebnis, Schublade, sondern, ne?
Ja.
Rausschauen.
Ja, genau.
Und das ist ja ein Vorwärtsmomentum, was du nutzen kannst dann, indem du wirklich daraus auch deinen nächsten Schritt generierst, ja.
Und auch wenn es gar nicht darum geht, mich zu verändern, ich weiß, wie es dann Leuten auch in meinem Team geht, die dem irgendwo ausgesetzt sind. Ne?
Ja.
Weil dann weiß ich plötzlich, stimmt, jetzt ticke ich gerade eher in die Richtung, jetzt in die Richtung, wie so. Leute es dann so und so zu arbeiten. Also dann weiß ich, habe ich einfach das Bewusstsein, so ist es, so ticke ich als Führungskraft, so komme ich rüber und so ist es dann mit mir zu arbeiten. Und ich habe noch nicht mal was geändert und trotzdem ist es viel wert, weil ich auch darauf achten kann.
Viel wert, weil es dir bewusst ist, ne? Und es ist ähnlich so, wenn du jetzt sagst, du hast jemanden, der nicht evaluiert, und jetzt nehmen wir mal wieder unser Startup-Beispiel. Die sind gerade zwei Gründer und die sind 30 Leute von mir aus, okay? Und die wollen 50 oder 60 werden. Und dann holen sie jemanden von draußen rein, ein A-Player, wie du sagen würdest. Wunderbar. Ja?
Hoffentlich. Also wenn mit uns heiern, ja auf jeden Fall, ansonsten wird das schwer.
Genau, der aber vielleicht, jetzt mache ich mal das Beispiel, ein Versteckter ist, also keiner, der ist kein A-Player, der stellt sich nur so dar, der kommt aus dem Corporate und so weiter, und dem ist jetzt zum Beispiel, jetzt machen wir mal
Das Schaf im Wolfspelz
und der macht jetzt, für ihn ist jetzt Titel Bingo, würde man vielleicht neudeutsch sagen, ne? Also er will unbedingt den Titel VP, okay?
Ja.
Der war jetzt vorher Head of irgendwo, mega wichtig, Konzern, tralala. War im Ausland, keiner weiß so richtig, was er da gemacht hat, aber er war der Head und so. Und jetzt kommt er dahin, VP. So. Und die Gründer stehen unter Druck. Die wissen, wir sind 30. Der macht jetzt den VP, sagen wir mal, Operations. Okay. Sein Long-Term-Ziel ist, er will COO in der Firma werden. Und er will jetzt VP und so. Und jetzt die Gründer haben qua ihrer eigenen Biografie keine Ahnung von Organisationsstrukturen und solchen Sachen und sagen, ja gut, okay, Hauptsache der kommt, weil der befähigt uns dann haben wir endlich ein richtiges Tool für unser E-Commerce oder für was auch immer, also die sehen irgendwelche Potenziale und sagen, ja, dann stellen wir den ein, dann ist der VP, ohne drüber nachzudenken, macht es in unserer Struktur Sinn, wie ist es für die anderen Mitarbeitenden, und schon geht eine Dynamik los, die voll unnötig ist, ja, weil sie sich nicht bewusst gemacht haben, wir waren bei Schritt 2, Schritt Bewusstsein schärfen, ne? Was das für Auswirkungen hat, weil es wichtiger war, wegen dem Investorendruck vielleicht oder wegen Ego-Zielen oder was auch immer, schnell durchzudrücken, um das Wachstum zu generieren, okay?
Und ja, es ist doch häufig, vor allem bei so Hypergrowth-Sachen, das geht ganz schnell in eine ungesunde Richtung. Also ich glaube, Hypergrowth geht eh nicht gesund, muss manchmal sein. Gesund ist es aber so und so nicht. Also, aber es ist schwierig, das gesund hinzukriegen.
Ja, das ist es, in der Tat. Und gleichzeitig, wenn ich nur mal diese Schritte einbaue, die wir jetzt gerade gesagt haben, dass ich einen Schritt zurücknehme in dem Moment und sage, okay, Moment, ich will den haben, ja, okay. Ich habe aber keine Angst davor, dem zu sagen, ich erfülle jetzt seine Erwartungshaltung nicht, sondern ich stelle ihm die Frage, hey, die Organisation, das ist die neutrale Dritte, die braucht gerade keinen VP, wir haben die Struktur nicht, was können wir anderes bauen? Also ne, einmal durchatmen, gut durchatmen, einen Schritt zurücknehmen, das anschauen, Bewusstsein schärfen, andere Lösungen entwickeln. weil ich gut evaluiert habe, dann bin ich schon einen Schritt weiter in Bezug auf Führung. Ja?
Und bist du eher in dem Team, wo man sagt, man spricht sowas immer offen an? Weil es gibt ja auch so das andere Team, das sagt, oh, komm, wir holen ihn erstmal rein und ich erzähle ihm erstmal die Hälfte und dann wird er schon erfahren und ich kriege ihn schon dahin, dass er das auch merkt, wenn er erstmal drin ist. Was hältst du davon?
Gar nichts.
Schon den Kopf, ja.
Ja, bin ich dir direkt ehrlich, von mir kriegt man Ehrlichkeit und Klarheit, qua meiner Erfahrung halte ich gar nichts davon, weil diese Dinge wohnen in den Menschen und die Zweifel oder das schon ein bisschen sehen, weil da werden überall diese Cases drauf, ich habe es mir doch gedacht oder hätte ich es lieber angesprochen oder es wäre wichtig gewesen. Es ist nicht unser Naturell, andere enttäuschen zu wollen, vor allen Dingen, wenn da Ziele dranhängen. Okay, auch mit Investoren, ganz klar, ne? Das ist keine Frage. Und gleichzeitig bringt es uns nichts, weil wir gehen Umwege, die sind schmerzhaft. Und ich sage nicht, dass man alles nur leicht und nie einen Schmerz und so, das ist für mich auch Käse, das ist das andere Extrem. Aber die Klarheit und Ehrlichkeit und Transparenz in den Dingen, da kommen ganz andere Früchte raus, meiner Erfahrung nach, da ist, ja, Wahnsinn. Wenn man da in die Zuversicht kommt und in die Kraft des Gelingens, dann entdeckt man, da steckt noch was viel Besseres drin, weil dann einigt man sich auf was, wo man dann später davon viel mehr erntet, als wenn man den schnellen Weg geht und es einfach nur macht und sagt, ja, der wird es dann schon verstehen, wenn wir ihm in einem halben Jahr sagen, dass der Platz halt jetzt noch nicht bereit ist und so weiter.
Ja,
also, nee.
Genau. Und im besten Falle ist es ja einfach nur die Person, na, wie sagt man das, aber nicht, im besten Fall ist es einfach nicht ganz ehrlich. Im schlimmsten Fall ist es einfach nur manipulativ.
Absolut, absolut. Das ist und was ist Manipulation? Kommt aus dem Griechischen, es ist die Handhabe, wie jemand etwas handhabt. Manos, die Hand, okay. Ich handhabe es auf die Art und Weise, dass ich es hinauszüge, weil ich durch meine Unehrlichkeit Raum schaffe, um erstmal noch zu sehen und so weiter. Merkt man schon, während man es ausspricht, ne? So. Wozu?
Ja. Also, wo wir schon dabei sind, ein kleiner Exkurs. Wo ist der Unterschied zwischen Führung und Manipulation? Weil laut Definition ist ja beides, ich bekomme eine Person oder eine bestimmte Gruppe zu einer bestimmten Handlung, die mir im besten Falle nützt. Ist ja beides so. Wo ist der Unterschied?
Wie bringst du die so zusammen? Wie machst du das?
Nee, das ist ja meine Frage. Also, weil laut Definition ist ja bei Manipulation und bei Führung, bei beiden geht es darum, ich habe ein bestimmtes Team oder eine Person. Und irgendwie muss ich die von A nach B bringen. Und jetzt muss ich meine Werkzeuge einsetzen, um diese Person, das Team, die Organisation von A nach B zu bringen. Das ist bei beiden Sachen so. Also wo ist der Unterschied? Wann wird es Manipulation, wann ist es gute Führung?
Naja, also man könnte jetzt aus vielen Perspektiven antworten. Die Frage ist, wenn ich Führung als Tool sehe, als ausschließliches Tool, um ein Ziel zu erreichen, dann okay. Wenn ich aus der Haltung gehe, dass Führung, also ich führe ein Leben, Lebensführung, also ich gehe davon aus, jeder ist eine Führungskraft, egal wie der Titel ist, weil wir führen alle Leben. Das ist ja der Witz auch, wenn du Mitarbeitende hast, können wir denen das sagen und hin und her. Ja, also die zahlen auch ihre Mieten und haben Familien und sind belastbarer, als du denkst, weil sie sind alle auch in Führung, in Lebensführung und führen sich selbst. Manipulation ist schon der bewusste Einsatz, der bewusste Einsatz, jemanden für mein eigenes Ziel vielleicht auch zu gewinnen. Ja, also ich manipuliere den dahin. Ja, also es hat viele Facetten an der Stelle und es ist vielleicht qua Definition, ich weiß nicht, wer die Definition, wo du die hernimmst, die du jetzt gerade gebracht hast, aber wenn man das so gleich setzt, ja, könnte man natürlich sagen, es ist ja kaum unterschiedlich. Ja,
genau. Das aber war auch eher so eine plakative Frage von mir.
Ja, na klar.
Ja,
ja,
aber
also man kann es so sagen.
Und würdest du sagen, dann was Manipulationen geht, da geht es ja darum, dass ich die Leute eher zu meinem wahrscheinlich egoistischen Ziel hinbringe. Geht es da auch immer um unlautere Methoden? Also durch Lügen, falsche Schmeicheleien, Druck, Drohen?
Das sind Formen der Manipulation. Ja? Formen. Okay. Das ist eine Art. Nicht alle Manipulation ist negativ besetzt. Muss ja gar nicht sein. Ja, es kann ja auch zum Guten manipuliert sein. Die Frage ist, mache ich meine Manipulation transparent? Und jetzt wird es interessant, weil wenn wir dem nur ein Label aufdrücken und sagen, das ist Führung und das ist Manipulation, okay, dann muss man gucken. Aber es hängt ja am Individuum. Wie führt das Individuum? Wo wird was hin manipuliert? Ne? Also ich war mal in einem Startup in Berlin, die haben Umsatzzahlen manipuliert, um eine Series A zu bekommen. Ja?
Nice.
Hat funktioniert bei denen. War interessant. War interessant. Ja, jetzt kann ich das bewerten und kann sagen, das ist ja völlig verrückt. Wer macht sowas? Das ist ja Lügen. Und das ist heute wahnsinnig erfolgreiche Unternehmung, ja, mit Standorten in mehreren Ländern und so. Es würde jetzt unter dieses Motto fallen, das du auch bestimmt kennst aus spätestens der Lean Startup Blase und allem, ja. Fake it till you make it. Und so, ja. Jetzt kann ich das bewerten und kann sagen, ja, das war doch manipuliert und hin und her. Ja, klar war es das, aber es hat keinen Unterschied gemacht, weil sie haben das gemacht, sie haben das Unternehmen groß gemacht und sind heute eine Firma in der Form erfolgreich, ja. Hat es jemanden geschadet, das ist die Frage, ja. Also, was macht das, was ich da mache? Schadet meine Form zu führen? Schadet meine Art der Manipulation einem Menschen direkt, einem System direkt? Dann finde ich, wird es interessant.
Weißt du, wer mein Lieblings-Con-Artist ist? Der
Nein.
von Catch Me If You Can. Wie heißt der?
Ui.
Frank, wie heißt der? Frank
Frank,
Lam
ja.
Abagnale. Frank Abagnale.
Abagnale,
Weil
genau, ja.
das Witzige ist ja, was ja viele gar nicht wissen, der hat ja irgendwann, ich glaube, seine Memoiren veröffentlicht über das alles, was er abgezogen hatte. Er hat sich als Pilot ausgegeben, der hat sich als irgendwie dann
Genau.
FBI-Agent kurz ausgegeben, hat sich ausgegeben
Ja.
als Anwalt, als alles. Er ist mit allem durchgekommen, hat das später als Film für Millionen verkauft. Später kam
Irre, oder?
raus, er hat das alles nie gemacht.
Ja.
Genau, also er hat das alles nie gemacht. Er hat sich aus dem Psychologen komplett ausgedacht. Nichts von dem hat jemals stattgefunden. Er hat alle damit abgezogen, mit dieser Lebensgeschichte, die er nie hatte. Also er hat Leute
Der
damit
nie hatte.
gekonnt, ein Con-Artist zu sein.
Ja, und siehst du, und das ist ja auch interessant. Und
Hat
da
halt
ist
niemand mit
natürlich viel.
geschadet. Schönen Film, schönes Buch, finde ich. Also No Harm, No Foul. Gleich so Finanzbetrüger, die Omas da am Telefon die Kreditkartendaten rausziehen. Das ist halt asozial. Aber mit so
Ja,
jemandem wie
diese
der Frank
ganze
Abagnale, das finde ich
Scam-Kultur.
witzig.
Naja, und
Ja.
das wieder diese Geschichte. Ne? Also wie manipuliere ich mich auch selber vielleicht manchmal, ne, im Alltag, um gewisse Dinge zu machen?
Ah ja.
Wie führe ich mich selber? Ne? Kriege ich mich jetzt dann noch hin? Was hat mal jemand letztens zu mir gesagt? Na, da ist jemand wieder im Leistungsfuzzi-Mode oder so. Ne? Also dieses, wie pushen wir uns, um noch eine Leistung zu bringen und das
Ja.
noch zu machen und jenes noch zu können? Da manipulieren wir uns auch selber.
Ja.
Das ist Handhabe, ja, wie,
Ja.
damit wir das noch machen und so weiter,
Ja.
ist weg von dem Ursprung des einfachen Seins
Ja.
und des auch sich Hingebens und führen Lassens.
Ja.
Es ist mehr ein Ich führe mich und so, ne, dahin,
Ja.
dass das dann funktioniert.
Ja, und das ist, geht teilweise, finde ich, Artist ist auch aus, vor allem unter Gründern und Gründerinnen, weil man muss sich ja selbst immer ein bisschen pushen. Aber ich habe selbst ein Interview,
Ja.
ich habe letztens ein Interview gehört von einem Gründer und da fand ich es echt too much, weil der machte irgendwie seine 40 Millionen im Jahr mit der Firma. Ne, verheiratet, zwei Kinder, irgendwie hübsche Frau, er auch ultramuskulös, Sixpack, fit, Millionär, alles. Alles. Und er meinte halt, dass er sich halt immer selber immer wieder immer sagt, was für ein Versager und für ein, wie asozial er selber ist, dass er sich halt ständig selber beleidigt, um noch mehr aus sich rauszuholen. Und dass er sich auch von
Das
sich selbst noch
ist
überhaupt nicht da ist, und dachte ich mir, Junge, also ich kann es jetzt psychologisch nicht so bewerten wie vielleicht du, aber dass das nicht ganz richtig ist. Also wir wissen alle, dass er kein Versager ist, außer ihm selber scheinbar. Und dass es nicht gesund ist, sehe ich auch.
Ja, also das würde ich jetzt sagen, nach Friedemann Schulz von Thun und seiner Theorie zum inneren Team, die ich sehr schätze, der hat einen sehr großen Kritiker, der junge Mann.
Nichts
Und
anderes.
es ist echt intensiv, wie selbstzerstörerisch das sein kann und auch ein vermeintlicher Erfolg, ja, dann einen drüber hinwegtäuscht. Und ich wünsche ihm, dass er weder krank wird noch irgendwas, weil letztendlich, ne, wissen wir alle, negative Energie ist nichts, was gesundes Milieu erhält, ne? Also, und wenn ich höre, wie du beschreibst, wie er mit sich redet, dann tut er mir eher leid. Dann muss ich sagen, der Arme, weil ich würde ihm wünschen, dass er das auch anders hinkriegt als durch den ständigen
Ja.
Kampf mit sich selbst, ja.
Es gab doch mal diese Studie darüber, die haben irgendwie mal alle Self-Made-Milliardäre der Welt untersucht, sind ja auch irgendwie fast nur Männer. Und dann wurde halt untersucht, was haben, ne, die wollten im Positiven herausfinden, so was machen die denn alle? Was ist die Secret Sauce, um Self-Made-Milliardär zu werden? Und das Einzige, was sie gefunden haben, ist, dass sie alle eine kaputte Beziehung zu ihrem Vater hatten. Das war das Einzige, was
Oh,
sie alle,
wow.
geme das war das Einzige, was alle gemeinsam hatten. Arbeitsweise war verschieden, Motivation war verschieden,
Ja.
Businessmodell verschieden,
Ja,
Time-Management verschieden, Team auch verschieden. Das Einzige war halt eine komplett kaputte Beziehung zu dem eigenen Vater.
Ja, da höre ich so einen Satz wie, ich zeig dir es, ich mach's besser als
Ja,
du. Und damit Papa
genau.
stolz ist und so. Und das sind ja gebrochene Seelenanteile, die mir eigentlich dann wirklich alle sehr leid tun und ich den Menschen wünsche, dass sie da hinschauen können und sich selbst lieb haben.
Ja.
Weil natürlich haben wir alle irgendwie destruktive Muster auch erlernt oder uns mal angeeignet oder so, aber wenn das so überhand nimmt, ja, dann muss man sich auch die Frage, wären wir wieder bei Führung, wie führt der dann andere,
Ja.
gell? Und dann
Ja.
sind wir in diesem Bereich, das kennst du, oder die Studien, die es auch gab von der Deutschen Bank, ne, mit den Führungskräften ziehen die Krankheitstage, ziehen die Fluktuationen, alles das. Das hat ja Gründe, weil die Menschen dann einfach da gar nicht gesund zusammenarbeiten können. Und das ist dann, ne, mein Schritt drei wäre wirklich diese Observationsfähigkeit zu steigern. Also ich steigere mich in der Fähigkeit, mich selbst zu beobachten. Und auch der Geschäftsführer, der Startup-Gründer, wenn wir wieder beim Startup bleiben wollen, 0 auf 100, ne, wäre, ich begleite mich, aber auch meine Führungskräfte. Deswegen ist die Gründer-DNA und die Gründerbiografie so wichtig. Also wie führt der, wie wurde der geführt? Hat der eine positive Führungserfahrung im Leben schon gehabt? Ja. Um dann mich wirklich im Alltag verhaltensbasiert zu observieren und zu gucken, bin ich am Individuum orientiert oder an meinem Ego? Ja, bin ich an der Organisation orientiert und den Zielen der Organisation oder an meinem Ego? Also, wem folge ich hier, ne? Führen und
Ja.
folgen.
Ist aber echt schwierig, wenn du selber drinsteckst, Unterschied zu sehen. Weil du musst ja, also wenn du eine Firma hochziehst, du musst ja auch mal Emotionen ausschalten, du musst ja auch einfach mal ballern. Ne, du kannst ja nicht jeden Tag sagen, oh,
Ja.
wie geht's mir? Heute mache ich mal nichts, ich höre mich rein und merke, ich will eine Woche Urlaub. Kannst du ja nicht immer machen. Also ist ganz überspitzt gesagt. Aber wie kann ich da in dem Moment wirklich ehrlich mit mir selber sein?
Ja, nutzt die Kollegen, nutzt die, also weißt du, auch da, auch selbst wenn wir nur, wenn wir sagen, also ich habe ja gesehen, wenn ich zum Beispiel Gründer begleitet habe, war Tag 1, ne? Die haben ein Investment bekommen und das war ein Gründer oder zwei. Und die haben sich sozusagen diesen Präventionsluxus gegönnt. Und ich feiere ja meine Kunden, die sowas machen. Ich feiere dir, ja. Es ist großartig. Wie toll kann jemand sein, der in sich investiert? Bevor er in alles, was er braucht, Schreibtische und keine Ahnung, sondern erst mal gucken, was brauche ich denn eigentlich? Und dann kann ich dahin kommen, dass ich mir von außen ein Sparring hole oder ich
Ja.
hole mir jemanden, der kann mir diesen Rückspiegel geben. Wenn ich schon gewachsen bin, ich habe einen Klienten, die habe ich jetzt 4,5 Jahre begleitet, ja, auch eine Tech-Startup. Und die waren dann schon bei 50 Leuten und haben jetzt dann den Sprung gemacht auf 90. Und da haben wir ein Führungsteam aufgebaut und wir haben die konfliktfähig gemacht und gezeigt,
Ja,
hey, ihr gebt
mega.
euch gegenseitig die Spiegel, ihr sagt
Mega.
euch, wo sind die Blindspots, ihr werdet ehrlich in der transparenten Kommunikation, ihr seid wirklich radical honest miteinander und sagt euch, ich merke, an der Stelle passiert das, das macht, let's talk about it, ja, und geht in die Reibung rein. Aus der Grundhaltung, da wären wir bei der Transaktionsanalyse, ich bin okay, du bist okay.
Ja.
Ja, und dann können wir uns reiben und dann können wir, und dann entwickelt sich Führung und dann habe ich diesen Spiegel, dann ist praktisch dieser Observationsmodus, den ich mir selber erarbeite, unterstützt durch, ich kriege diese Resonanz, ich kriege diese Rückmeldung, weil ich gezielt und bewusst, Schritt vorher, Bewusstsein schärfen, da drin bin.
Ja, ich finde das auch mal beeindruckend, wenn Leute sowohl eine krasse Firma aufbauen, als auch reflektiert zu sein. Letztens hat, wie heißt
Total.
denn, Harry Stubbin oder so, einer der größten englischen VCs, hat letztens auf LinkedIn gepostet, am liebsten investiert er in Gründer, die Soziopathen sind. Das
Oh,
meinte ich halt
wow,
völlig ernst, weil er
interessant.
meinte, ja, die arbeiten 14 bis 16 Stunden am Tag, die haben kein Leben außerhalb der Arbeit, die ballern wie bekloppt und die haben den höchsten Return auf Investment. Er meinte, deshalb investiere ich in die. Und natürlich, wenn du Soziopath bist, kannst du nicht einfach sagen, gut, ich verändere mich heute. Aber ich finde es immer beeindruckend, wenn Leute sowohl eine erfolgreiche Firma hochziehen, als auch eine Firma aufbauen, wo Leute gerne arbeiten, die gesunde Beziehungen haben, innerhalb und außerhalb der Firma, die gesund sind, auch körperlich. Also es ist nicht immer viel
Ja.
beeindruckender, wenn jemand so the full package hat, statt in einem Lebensbereich völlig erfolgreich zu sein und den anderen nicht mal zu wissen, dass es die überhaupt gibt.
Ja, und das ist schön, wie du das beschreibst, Jan Lüthi, weil das ist für mich, also da sprichst du mir auch aus dem Herzen, weil ich ja auch sehe, dass es die gibt.
Ja.
Und die gibt es und die können das sehr gut machen, die sind ausbalanciert. Das sind wunderbar zwischen Mischung aus Introvert, Extrovert, Mischung aus intuitionsgetrieben und wirklich analytisch. Also diese Mischungen, ja, bei Führungskräften, die gibt es, die sind beeindruckend, tolle Persönlichkeiten und da kommt auch gesunde Führung raus, ja. Und das, was du gerade beschreibst mit dem Investor, mit der Soziopathie, ne, wir haben es kurz auch von dunkler Triade mal gehabt, miteinander darüber gesprochen.
Ja.
Ja, da sind ja auch die Machiavellisten, die Narzissten, die Soziopathen, das ist ja Psychopathen. Es braucht es nicht unbedingt, ja, um ein Ziel zu erreichen. Das ist sehr einseitig auch und es ist sehr zerstörerisch in der schlimmsten Form. Und da bin ich gerade zu brutal und sage, das würde ich gern, also das schließe ich aus, weil das ist zerstörerisch und das ist ungesund für andere. Und da kann Organisation ist für mich ja das Bild vom Organismus. Das ist lebendig, das atmet miteinander, ja.
Ja.
Atmung überhaupt ist der Treiber, damit es vorangeht.
Ja.
Wo keine Atmung, kein Leben, okay?
Ja.
Das heißt, wenn das so ungesund und zerstörerisch ist, was kommt dabei raus?
Ja. Und gleichzeitig sind ja irgendwie die richtig krassen Gründer, die haben auch die meisten eine Waffe. Zum Beispiel, zwei der größten Gründer so unseres Zeitalters sind ja Steve Jobs und Elon Musk. Die haben heftige Firmen aufgebaut. Und vor allem Apple und Tesla. SpaceX ist ja auch nicht schlecht, aber es hat so mit uns persönlich häufig so wenig zu tun. Gleichzeitig haben die ja beide echt an der Klatsche. Über Steve Jobs wird ja auch gesagt, was für ein so Bully, sagt man auf Englisch, er war, wie der Leute eingeschüchtert, angeschrien hat. Genauso stimmt. Elon Musk mit seinen, ich will den Überblick, aber 13 Kinder, 6 Frauen oder so und schläft nicht, zig Tweets. Es wissen ja, und gleichzeitig, Elon Musk sagt ja immerhin von sich selber, so, du willst nicht ich sein. Das sagt ja auch von sich selber. Also der scheint sich bewusst zu sein. Dass ich, wie bringst du das zusammen, dass gleichzeitig Leute mit den so heftigsten Firmen unseres Zeitalters, die erfolgreichsten Gründer, über die wir in 100 Jahren so sprechen werden, wie jetzt über Rockefeller, dass die gleichzeitig auch die ungesündesten sind menschlich?
Tja. Was ist deine Frage konkret?
Wie bringst du es zusammen? Also muss man irgendwo ein Stück weit ungesund sein, um sowas hochzuziehen?
Ach so, meinst du es? Okay, verstanden. Nee, glaube ich gar nicht.
Ja.
Also glaube ich gar nicht. Gibt es ja auch genug Beweise. Also Robert Bosch zum Beispiel war für mich kein Irrer, ja. Also überhaupt nicht. Ganz wertegetriebenes, tolles, tolles Modell, ja, wie der unternehmerisch tätig war. Und da gibt es mehr. Also ich meine, weißt du, ich glaube, das, was das beschreibt, so dieses bisschen Irre sein oder so, glaube ich, darf man transferieren in, das braucht wahnsinnig viel Courage und Mut, voranzugehen. Es braucht wirklich auch die Fähigkeit, zu dem Zeitpunkt, wo der Markt nicht bereit ist, an einer Idee zu bleiben, an eine Idee zu glauben und einen Weg zu bereiten und nicht auf der A9, auf der linken Spur mit dem Gas durchgedrückt Lamborghini zu fahren, sondern den Pfad zu gehen, der noch kein Trampelpfad ist, okay? Also, und das ist eine Fähigkeit, den mit Mut voranzuschreiten, für die eigenen Werte einzustehen. Und dafür muss ich nicht irre sein. Also dafür, das kann ich auch so einüben, ja. Ob ich das sofort kann, qua meinem, wie ich jetzt geprägt bin und wie ich aufgewachsen bin, sozialisiert bin und so, anderes Thema. Es kann sein, dass es mehr Aufwand braucht für meine Persönlichkeitsentwicklung. Da wäre ich jetzt bei Schritt 4 auch, ne? Gehe der Annahme, dass ich durch kontinuierliche Weiterentwicklung meiner Persönlichkeit, meines Bewusstseins auch eine andere Vision meiner selbst schaffe, auch als Führungskraft, sodass ich vorangehen kann und praktisch mich nicht rückbesinne, wieder diese Rückschau, wer war ich oder warum bin ich, wie ich bin und diesen Fragen, sondern wer möchte ich sein? Ich gehe voran, ich gehe in die Zukunft, ich entwickle mich weiter. Jetzt könnte man auf Organisation bezogen sagen, ich nutze Ressourcen, ich gehe ins Training, vielleicht bekomme ich ein Coaching, vielleicht komme ich ein Programm, vielleicht habe ich interne Ressourcen, tolle, selbst ausgebildete Mitarbeiter, die sich gegenseitig wieder inspirieren und beeinflussen. Und dann kann ich diesen Weg auch gesund gehen und muss eben nicht, wie du beschreibst, aus den zwei Beispielen, so wahnsinnig, ich meine, wenn ich über mich selber sage, ich möchte nicht ich sein, um Gottes Willen, das ist, wenn ich das jetzt, wenn die Psychologin in mir kriegt, der eher Herzrasen, der Amen, um den mache ich mir Sorgen, ja. Also Das hat ja mit Selbstliebe gar nichts mehr zu tun. Und das, weißt du, und da sind wir beim Punkt, die Liebe, ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisch für das Thema, aber das ist schon so, wenn ich mich selber liebevoll durchs Leben führen kann, kann ich auch andere liebevoll durchs Leben führen, auch wenn es manchmal, das heißt nicht alle duzi, duzi, du, ne? Also das ist nicht mein Ansatz, sondern dann kann ich auch mal hart sein oder mal sehr klar und sehr direkt sein, aber ich komme ursprünglich aus der Liebe und kann sagen, meine Haltung ist eine positive Intention für das andere Wesen und das spürt der andere, das spüren Menschen.
Ja, cool. Dann als nächstes haben wir ja Schritt 4.
Das war Schritt 4.
Ach, das war Schritt 4. Haben wir es ja. Dann haben wir Schritt 5.
Das war weiter.
Ich sehe es ja nicht. Wir werden ja für unsere Zuschauer später, werden wir es nochmal visuell aufführen. Das habe ich ja hier gar nicht.
Ja, und das ist wunderbar. Deswegen, und das ist Schritt 5, dann wäre praktisch die kontinuierliche Reflexion und Rücksprache. Ne? Also das wären dann wirkliche Entwicklungsdialoge. Also es gibt ja auch, jetzt sage ich mal, oft im wirtschaftlichen Markt würde man sagen, ja, Mitarbeitergespräche und so, und alle machen schon dieses jährliche Mitarbeitergespräch.
Ja.
Sondern ich rede wirklich von Entwicklungsdialogen, von Dialogen, mit denen man gemeinsam hinschaut und sich die Zeit auch nimmt. Das ist ein bisschen eine Krankheit aus unserem Zeitgeist auch wieder. Keiner nimmt sich die Zeit, alles muss schnell gehen, gerade auch bei Wachstum und so. Aber da sage ich, sorry Leute, durchatmen, Schritt zurücknehmen. Du hast so viel mehr gewonnen, wenn du dich zwischendrin brutal verlangsamst, weil du eine ganz andere Gehirnkapazität hast. Du hast eine ganz andere Möglichkeit, auf die Dinge zu blicken und Dinge zu erkennen, wie wenn du immer in der Hetze und in das gestresste Nervensystem und so weiter.
Ja, ja.
Und diese 5 Schritte bleiben für mich wie so ein Loop-Approach. Ja? Also das ist wie so eine Schleife. Und du begegnest dir manchmal in dieser Schleife wieder, wenn du reflektierst oder wenn du einen Resonanzraum einholst und denkst dir, oh, da ist, oh cool, da bin ich weitergekommen.
Ja.
Und bei manchen denkst du dir, ah, da bin ich doch wieder an dem Punkt. Okay, und dann eben nicht in diese zerstörerische zu gehen, sondern zu sagen, da ist mein Potenzial, da arbeite ich ein bisschen dran weiter. Und deswegen ist mir das wichtig, dass es ein kreisförmiges Modell auch ist. Weil es eben basiert auf der Kontinuität des Lebens, der Weiterentwicklung, die wir ein Leben lang auch durchmachen, bis wir irgendwann nicht mehr sind.
Ja.
Und es stößt sich praktisch wieder los.
Ja, und das sind ja auch wahrscheinlich, man kann diesen Loop mit den 5 Schritten, du hast ihn ja auch in unterschiedlichen Lebensbereichen gleichzeitig in anderen Schritten am Laufen. Das heißt, du hast vielleicht zu Hause mit deiner Frau, mit deinen Kindern das, wo du
so
gerade, wo du dich fragst, wow, was ist hier eigentlich los? In der Firma bist du schon in Schritt 5, wo du merkst, ey, ich habe es jetzt verstanden, ich habe es durchblickt, ich habe meine nächsten Steps.
Cool.
Jetzt bleib ich mal stehen, reflektiere ich, hier ist gerade alles cool. Ne? Und dann rufen deine Eltern an und du bist plötzlich da wieder in einem anderen Schritt. Ne? Das heißt, du hast ja einen kontinuierlichen Schritt. Du bist nicht mit deinem ganzen Ich immer in einem dieser 5 Steps. Das ist ja ein fließender Übergang. Aber ich finde das sehr hilfreich.
Genau. Ja, toll. Das hast du genau richtig transferiert, wie ich das auch denke, weil es auch sehe, wie es funktioniert. Und diese Parallelitäten eben, wie du sagst, wir sind ja mehr. Wir führen ein Leben zu Hause, wir führen das Leben in der Arbeit, wir führen also so viele parallele Schichten. Das ist wie so eine Zwiebel. Wenn du im Zentrum bist, hast du so Zwiebelschichten, okay? Manche sind ganz nah an dir dran und manche sind weiter gesellschaftlich auch von dir weg. Die sind da so. Und in diesen, und diese Schichten haben aber alle einen Impact auf dich, ne? Also es kann ja auch eine weit entfernte Zwiebelschicht, das hat man so schön bei Corona gesehen zum Beispiel, kann einen riesen Impact auf dich haben, obwohl die eigentlich so viele Schichten weit weg ist.
Stimmt.
Weißt du, hat es aber direkten Einfluss gehabt, ja?
Ja, oder jetzt Öl, Benzinpreise jetzt. Ne?
So,
wir haben ja jetzt plötzlich bei einem Krieg in der Welt sehr einen harten Impact, während wir es bei anderen Sachen, irgendwo im Krieg auf der Welt ist, gut, wir lesen das, nimmt einen mit, ändert es mein Leben? Nein. Ne, aber jetzt, auch damals in der Ukraine, jetzt im Iran noch mehr. Zack, innerhalb von 2 Wochen hast du es gemerkt.
So ist es, so ist es.
Ja.
Und das ist wichtig mit einzubeziehen, dass es praktisch, wie du es schön gesagt hast, ne, ein Parallelprozess ist, es hat eine Kontinuität. Und selber eben, deswegen ist der Schritt mit der Beobachtung so wichtig, dass man selber lernt, sich besser zu beobachten. Und das geht nur durch Verlangsamung des Prozesses. Und da sind wir jetzt an dieser Schnittstelle vom Hypergrowth 0 auf 100 in einem Jahr. Ja? Wer macht da noch einen Schritt zurück? Ja?
Nee, das geht
und
nicht.
Das ist aber, nein.
Du machst Exit oder gehst pleite.
So, ja, okay. Und dann kannst du auch sagen, dann habe ich danach eine Erfahrung, bin ich eine Erfahrung reicher, okay?
Das geht auch.
Aber das ist keine Bewertung im Sinne von, man muss das so oder nicht. Aber ich finde nur, der gesunde, realistische Prozess hat eben seinen Reiz, ja, weil er dem Individuum, wenn man sich das bewusst macht, auch eine Wahl lässt, zu sagen, okay, was will ich? Will ich jetzt diesen Hypergrowth und diese Nummer? Oder mache ich vielleicht doch noch einen Zwischenschritt und lasse mir ein bisschen mehr Luft zum Atmen und habe danach einen Organismus, wieder mit Blick auf Führung, der ein bisschen gesünder ist, weil dann heire ich nicht den vom Corporate, der dann ein halbes Jahr bei mir ist, gesagt hat, er will VP, jetzt habe ich einen VP, ja, so, jetzt ist er gekommen.
Ja.
Ich habe mein ganzes System, meine ganze Dynamik durchgespült. Die anderen Mitarbeitenden sind verwirrt, andere kriegen keine Promotion, weil sie sich nicht angeglichen haben. Also diese
Ja.
Disbalance, die entsteht, okay?
Ja.
Weil es sind ja nicht alles Erfolgsgeschichten. Ich habe wie oft auch Kunden gehabt, mit denen ich genau an dem Punkt saß und wo wir dann hinten raus mehr aufräumen mussten, wo die Gründerin zu mir gesagt hat, boah, Eva, scheiße, hey, hätte ich mal lieber, du hast es vor einem Jahr schon zu mir gesagt, ne? Habe ich eine, ist total okay, ist keine Bewertung, aber es
Ja.
ist einfach nur, man kann ein paar Sachen durch ein gesundes Miteinander einfach, kann man präventiv behandeln und dann
Ja.
muss man so einen Fehler nicht machen. Ja,
Ja.
wir haben ja die Tools. Ist ja, es wäre schade, es nicht zu nutzen. Wir sind ja schon ein bisschen schlauer, auch wenn wir bei vielen Sachen noch nicht so schlau sind,
Ja.
aber bei vielen Sachen haben wir doch die Tools, ist doch cool, das zu nutzen. Ja.
Ja, voll. Eva, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hatte ja von erzählt, ich habe auch schon immer wieder punktuell gearbeitet, bin davon begeistert. Und du hast ja auch noch für alle Zuhörer bei uns was mitgebracht, ein Goodie. Erzähl mal, was hast du mitgebracht?
Ja, also inspiriert von dir, vielen, vielen Dank dafür, habe ich mich gerne darauf eingelassen, diese Schritte, die ich jetzt mitgebracht hatte, einfach in einen Sheet zu packen, ja, damit ihr jetzt da draußen, wer auch immer zuhört, wen auch immer das nochmal interessiert, nicht irgendwie zurückspulen müsst und gucken müsst, was war nochmal Schritt 1 oder 3 oder irgendwas, sodass ihr das schön strukturiert in einem Sheet habt und auch nochmal in 3 Punkten, also nochmal aus einer Metaebene betrachtet. Kriegt ihr das von mir und ja, das wird dann zum Runterladen, glaube ich, sein. Das seht ihr, das organisiert ihr, glaube ich.
Wir packen das in
Und
die
dann,
Shownotes, klickt ihr auf den
ja,
Link, ladet das
super.
Ding runter.
Genau, so ganz easy. Und wer eine Frage hat oder auch Kritik oder sonstiges, ich bin so dialogorientiert, bitte meldet euch. Ich freue mich über jeden Kontakt dazu und bin einfach gespannt, was ihr dazu sagt.
Und wenn man sagt, wenn man direkt sagt, boah, Eva, ich habe irgendwie selber ein Problem, ich habe ein Problem mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Kaufhändlern, mit meinen Eltern, denen die Firma gehört, und ich muss unbedingt mal mit Eva sprechen. Wie kommt man direkt an dich ran?
Ja, da gibt es dieses Ding called Internetseite. Die kriegt ihr natürlich auch oder auch eine
Cool.
Telefonnummer. Wenn man Eva Kaul googelt, steht ja auch witzigerweise, kommen wir ja sofort an die Menschen ran. Ja? Also
Okay,
von
ja.
E-Mail-Adresse bis Handynummer, fühlt euch frei, da vorbeizuschauen. Dann seht ihr auch ein bisschen was von Referenzen, meinen Projekten, was andere Kunden so sagen über die Zusammenarbeit. Da müsst ihr euch nicht nur auf den Jan Lüdje verlassen. könnt ihr gucken und ja, freue ich mich einfach über jeden Kontakt direkt einfach ansprechen. Ganz niederschwellig.
Top. Und wir packen alles, was wir auch finden, in die Shownotes. Kann man da draufklicken.
Cool.
Cool. Dann Eva, vielen Dank, dass du heute Zeit genommen hast und bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung und ja, bis nächstes Mal, wann auch immer das ist. Jeder Kontakt mit dir ist mir ein Fest, lieber Jan
Ja,
Lüdje.
gleichfalls.
Bis
Kann ich nur
bald.
zurückgeben. Danke, Eva. Bis dann.
Ciao, ciao.
Hire or Fire, der Startup Talk mit Jan Lüdje Toden.